Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum Podcast. Heute sitze ich in strahlender Sonne in Berlin beim Franchise-Forum des Deutschen Franchise-Verbands und hier links zu meiner Seite Matthias Lehner. Heute weniger in der Funktion als Franchise-Geber von Bully Street, was er natürlich auch weiterhin immer noch ist, keine Frage, sondern Präsident des Europäischen Franchise-Verbands. Und ich freue mich sehr, lieber Matthias, dass wir mal einen Blick in die europäische Franchise-Ausrichtung werfen. So möchte ich es mal ganz diffus beschreiben. Wie tickt Franchise eigentlich in Europa und wie tickt ein Franchise-System in Europa und was bedeutet das für uns in Deutschland, Österreich, Schweiz, in der deutschsprachigen Franchise-Wirtschaft? Was können wir da für uns vielleicht mitnehmen für, wer weiß, wohin die Reise geht die nächsten Jahre mit Europa? Herzlich willkommen hier im Podcast, Matthias.
Danke.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
Ja, lass uns mal einsteigen. Also Europa, zugegebenermaßen, ich habe gar nicht so unendlich viele Kontaktpunkte, weil wir mit unserem Internetportal auf Deutschland, Österreich, Schweiz, also auf deutschsprachig beschränkt sind. Insofern spreche ich jetzt, abgesehen jetzt von der Franchise Expo oder so, gar nicht so routiniert jede Woche mit anderen Franchise-Systemen, wie die das so erleben, sei es jetzt Partnergewinnung, das Image in der Bevölkerung von Image und von Franchise und Co. In USA weiß man, ne, ich bin Franchise-Nehmer, dann staunen die anderen und sagen, boah, cool, du bist Franchise-Nehmer. Die Reaktion ist ja oft genug bei uns in Deutschland nicht so. Erste Frage von mir wäre, wie nimmst du das denn im restlichen Europa wahr, soweit du da in deiner Funktion jetzt schon Einblicke gekriegt hast?
Ja gut, da fängst du schon mit der verdammt guten Frage an. Ich möchte mal eins nochmal vorwegwerfen, weil du sagtest so, Mensch, Europa, ich glaube, ganz, ganz viele haben so ein bisschen diese, stellen sich so ein bisschen die Frage. Ich höre in den Nachrichten, in jeder Talkshow, auf den Titelseiten der Zeitung heißt ja immer, wie wichtig Europa ist und dass wir in Europa zusammenhalten müssen und wie stark diese Europäische Union auch als Wirtschaftsmacht ist und dass wir Deutschen in Europa auch eine gewisse Führung übernehmen müssen und so weiter und so fort. Und das ist absolut verständlich, dass das für viele Franchise-Geber und Franchise-Nehmer zunächst noch gar nicht so ganz klar ist, was heißt denn das für uns? Da würde ich ganz gerne ein bisschen was sagen, auch aus dieser Rolle des Präsidents der European Franchise Federation, weil das bedeutet sehr viel für uns. Die zweite Sache, die du sagst, diese Wahrnehmung, diese Wertschätzung des Franchise-Nehmers. Also stimmt, ja, in den USA so ein Basketballteam, that's a franchise. Mhm. Und ein Punkterekord ist dann great franchise. Das heißt also, der Begriff Franchising steht irgendwie für coole Marken, steht für was Erfolgreiches, steht für was Organisiertes und steht vor allen Dingen für etwas, was Erfolg, Bekanntheit, aber auch für Aufmerksamkeit sorgt.
Und das gilt ja auch für wenn ich dich unterbrechen darf, für Spiele, für Filme, also Computerspiele, exakt. Filme, also das, was du beschreibst mit große bekannte Marken, sind im Englischsprachigen sehr, sehr eng an dem Wort Franchise immer wieder bezogen. Auch wenn es nicht eins zu eins alles das Gleiche ist.
Ne? Exakt.
Aber es ist doch grob, eine Marke übergibt ihre Lizenz sozusagen, also die Fähigkeit, das, was man vorher aufgebaut hat, an andere, damit die davon profitieren können. Ne? Das ist so der gemeinsame Nenner eigentlich. So.
Und hier muss man das immer ein bisschen erklären. Das gilt auch nicht nur in Deutschland. Das ist in anderen europäischen Ländern genauso. Das heißt, der Begriff Franchising muss erklärt werden. Trotzdem muss ich eines sagen. Wir sind jetzt im Franchising seit 2009. Ich bin zum ersten Mal in den Vorstand gewählt worden, im Deutschen Franchise-Verband 2013. Also der ist wirklich schon ein paar Länze her. Und ich finde, dass sich in den letzten 10 Jahren verdammt viel getan hat. Also das Image des Franchisings, auch das Verständnis für Franchising ist deutlich größer geworden. Ja. Und ich kann das auch bestätigen.
Bekanntheit auch.
Ja, wir haben in Brüssel, in der Europäischen Kommission, da wurden ja jetzt, waren ja letztes Jahr diese Europawahlen und die Personen, die dort sozusagen neu in den Ämtern sind, junge Menschen, viele Frauen, also deutlich mehr Frauen wie die Jahre zuvor, eben nicht jeder Opa geht nach Europa, es sind junge Menschen, es sind viele Frauen und natürlich sind nicht immer Unternehmer, natürlich stellen die sich schon manchmal die Frage, was ist denn da eure Strategie? Also macht sich so ein großer Konzern klein und macht sich in ganz, ganz viele kleine selbstständige Einheiten, damit man vielleicht auf einen Betriebsrat verzichten kann. Ja, solche Themen kommen auf und was ich wirklich interessant finde, dann, man redet mit denen und erklärt dann, ja, könnte, aber es ist nicht die Strategie, sondern es geht um Entrepreneurship, es geht um Führung, es geht aber auch darum, Skin in the Game zu haben. Ich leiste einfach mehr, wenn es mein eigenes Unternehmen ist, wenn ich mein Einkommen natürlich dann auch frei bestimmen kann, als wie wenn ich jetzt angestellt bin und, naja, ich tue mein Bestes und liebäugel vielleicht schon mit einem anderen Job. Und das ist dann wirklich sehr, sehr einfach erklärt, dass doch diese Selbstständigkeit, diese Entrepreneurship, jemand, der lokal auch vernetzt ist, vielleicht dort noch Präsident im Fußballverein ist oder wie auch immer, oder eine kleine lokale Zeitung, so ein lokales Blättchen vertreibt. Und das verstehen die dann auch sehr, sehr schnell. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Der Begriff Franchising wird zunehmend positiv besetzt, meine Wahrnehmung. Es ist auch immer einfacher zu erklären, Nummer zwei. Und trotz alledem merkt man im Ausland, dass teilweise dieses, okay, also ich würde am liebsten bei der Regierung arbeiten. Hat Hajo Schumacher gesagt, 60% der jungen Deutschen sagen, ich will in der Regierung arbeiten. Das klingt nach einem coolen Job.
Für den Staat, ne? Habe ich mehr Sicherheit.
Und ja. Sicherheit und das klingt auch nicht so nach Schuften. Und da gibt es natürlich noch eine ganze Menge, die wollen gerne in einem Unternehmen arbeiten. Und das stimmt. Warum soll ich mich denn dann selbstständig machen mit dem ganzen Risiko? Und dann muss ich auch noch Geld in die Hand nehmen. Das ist wirklich ein Unterschied. Also schalt mal eine Anzeige bei Monster oder bei Indeed. Hey, willst du nicht Geschäftsführer werden? Oder hey, möchtest du nicht Geschäftsführer deines eigenen Unternehmens werden? Es ist im Prinzip eigentlich fast der gleiche Job. Aber bei zweiteren, der Franchise-Nehmer, die Franchise-Nehmer-Rolle würde man natürlich sagen, ja, aber du musst ja Geld mitbringen. Da sage ich, naja, aber wenn du als Geschäftsführer für die Firma XY arbeiten willst und dann musst du umziehen mit deiner ganzen Familie, nimmst du auch Geld in die Hand, da kommt dann manchmal so ein Aha-Effekt. Mhm. Ja, aber trotz alledem, wir haben in anderen Ländern, gerade in den Nachbarländern, da können wir verdammt viel lernen. Das sind ganz andere Einstellungen. Da gibt es eben nicht so viele Jobs in der Regierung, da gibt es nicht so viele Jobs bei Riesenunternehmen oder internationalen aufgestellten Unternehmen. Das ist eigentlich vollkommen normal und selbstverständlich. Okay, ich mache mich selbstständig. Ein kleines Fachgeschäft. Mein Handwerk, meine Dienstleistungsunternehmen. Und da haben wir wirklich einiges an Luft und Potenzial in Deutschland.
Das siehst du auch unmittelbar in unseren Nachbarländern so, dass du sagst, okay, da ist viel mehr so dieser kleine Entrepreneur, ich mache meinen eigenen Ladenspirit. In Asien ist das unbestreitbar, ne? Das siehst du einfach. Du kommst da hin und du siehst eine Mini-Bude neben der anderen mit irgendwelchen Mikro-Handwerken, kann man fast schon sagen. Da ist das völlig klar, dass, okay, ich habe hier mein kleines Lädchen, verdiene so mein Geld.
Wo es keine Jobs gibt, da hast du dein eigenes Unternehmen.
Ja, genau.
Trotzdem gibt es nochmal einen Unterschied. Ja, wenn man jetzt mal schaut, im deutschsprachigen Europa, in der Schweiz und in Österreich, dort gibt es schon auch einiges an Selbstständigkeit, an Unternehmertum. Man denke mal an die ganzen Gastronomen und alles, was so rund um die Skigebiete auch angesiedelt ist, auch im ländlichen Bereich. Also da ist schon Unternehmertum relativ gefragt.
Und sowas haben wir doch bei uns dann auch, oder?
Ja.
Würdest du einen Unterschied sehen da schon?
Ja, ist richtig. Häufig ist es aber so, dass zum Beispiel viele Franchise-Marken, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal so eine Franchise-Brand wie Hard Rock Café. Ja, Hard Rock Café ist halt einfach mal in Hamburg und in Köln und in München und in Berlin. Von mir aus noch in Frankfurt, aber ein Hard Rock Café in Büdingen, Mittelhessen. Das ist undenkbar, weil dann die Marke irgendwie denkt, das würde nicht passen. Und viele Franchise-Systeme haben sich ja sogar tatsächlich auch spezialisiert, gerade in ländlichen Raum reinzugehen oder auch in Kleinstädte reinzugehen. Das ist eine Entwicklung, die ist vielleicht noch gar nicht so lange. Und das zeigt diese Vielfalt. Und ja, stimmt, da lernen wir hier in Deutschland tatsächlich auch von anderen Ländern, wo es eben auch viel Land und Landbevölkerung, damit auch Landbusiness gibt.
Okay. Durch deine Tätigkeit jetzt im Europäischen, also du hast dich ja hier aus dem deutschen Franchise-Verband stark zurückgezogen, so meine Wahrnehmung, zugunsten eben der internationalen Ausrichtung deiner Tätigkeit, also zumindest was offizielle Ämter angeht. Ne? Was hast du so mitgenommen jetzt, seitdem du das machst, mit Blick auf die anderen Länder, was man hier gut auf Deutschland zum Beispiel übertragen oder sich da abgucken könnte?
Na gut, also Nummer eins. Mich hat das ja mal angefixt. Ich bin 2012 zum ersten Mal auf eine IFA-Convention, das war damals in New Orleans, gereist. Und diese Größe des Franchisings und international. Und dann sprichst du mit einem aus Australien und hat genau das gleiche Problem wie du. Und dann denkst du, wow, ich dachte, das ist nur bei uns so, bei Body Street. Dann triffst du jemanden aus Kanada und der hat genau die gleichen Herausforderungen wie du als deutscher Franchisegeber. Das hat mich schon ganz schön angefixt und ich habe dann einfach gesagt, also ich brauche da mindestens 1-2 internationale Events. Das war letzten Endes auch der Grund, dass man mich immer schon so, ja, inoffiziell als den Außenminister des deutschen Franchisings bezeichnet habe. Es gibt auch ein paar andere, auch vor allen Dingen Juristen aus Deutschland, die auch immer wieder bei den internationalen Veranstaltungen sind. Aber so in dieser Konsequenz, da würde ich wirklich sagen, jetzt über mehr als ein Jahrzehnt, man kennt halt, man kennt mich dort auch. Und es macht mir riesig Spaß. Für mich das größte Learning, ich meine, ich wurde nicht umsonst dann eben auch letztes Jahr ja, berufen und dann einstimmig gewählt, doch den europäischen Franchise-Verband auch zu verjüngen, zu modernisieren, da ein bisschen mehr Drive reinzubringen. Aber was mich halt an diesem Thema so anfixt, ist, wir Deutschen lieben Komplexität. Ich sage jetzt nicht, wir wollen kompliziert sein, aber wir lieben Komplexität und ganz ehrlich, Komplexität ist der Feind des Franchising.
Franchise-Nehmer, wir wollen Struktur, wir wollen Kopierbarkeit, also Multiplizierbarkeit.
Franchise-Nehmer wollen es einfach haben. Ja. Franchise-Nehmer wollen natürlich auch, ich meine, es ist so ähnlich wie ein Mietauto. Da will ich doch nicht erstmal ein halbes Jahr lang eingewiesen werden, bis ich das fahren kann, sondern ich möchte das doch mehr oder weniger nur mieten oder wie ein Leasingfahrzeug und dann nach einer bestimmten Zeit vielleicht auch transferieren. Meinen Kindern, Nachfolger und vielleicht was anderes machen. Und was ich halt wirklich immer wieder lerne, ist, wie einfach doch andere Franchise-Systeme sich aufstellen und wie easy das funktioniert. Und wenn die Beziehung, oder andersrum angefangen, wenn die Marke stark ist, die Marke eine Sogwirkung hat, auch irgendwie cool ist, sexy, die Erfolgsstories in diesem Franchise-System cool sind, es können internationale Erfolge sein, es können aber auch nationale Erfolge sein, die Kurve geht nach oben, also man wächst auch, dann der Franchise-Nehmer verdient Geld und wir haben eine coole Beziehung und wir sind vor allen Dingen stolz und halten zusammen wie Pech und Schwefel. Da wird nicht gemeckert oder intrigiert, sondern da wird zusammengehalten wie in einem Fußballverein. Das ist eigentlich, wie ein gutes, verdammt gutes Franchise funktioniert. Und dann, ja, dann braucht man...
Wir verbauen uns das durch Komplexität? Ist das so ein bisschen
teilweise deine schon, Botschaft? Ja. Und dann gibt es ein einfaches Benchmark, da gibt es einfache Marketingmittel und das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass wir doch auch jetzt, vielleicht dank Digitalisierung, dass wir doch auch wieder schauen müssen, so ein bisschen Engpass konzentriert. Welche Leistung in deiner Franchise-Zentrale brauchen deine Franchise-Partner wirklich? Und das ist so, das klingt so profan, dass vielleicht der ein oder andere Hörer jetzt denkt, ja super, aber glaubt mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die schwierigste Frage, weil ich glaube nicht, dass die Franchise-Zentralen zu wenig machen. Wir machen häufig zu viel und wir machen es häufig zu komplex. Und deswegen also mein Appell, wer international wachsen will und dann logischerweise jetzt sagt, Menschenskinder, bevor ich da jetzt mir einen Franchise nehme in Australien oder in Vereinigten Staaten oder in China suche, Mensch, da gehe ich doch hier mal in die Nachbarländer, Holland, tolle Bedingungen und Schweden und Norwegen, Finnland, Frankreich, Spanien, United Kingdom, das sind ja alles Länder, in die man wirklich ganz toll auch Franchise-Nehmer findet, was auch die Marke spannend macht. Und wenn ich diesen Weg gehe, dann geht ihn nicht mit der Angst, oje, oje, da müssen wir ja noch eine zweite, dritte Sprache lernen in der Zentrale. Yes, you have to. Sondern ihr lernt verdammt viel von diesen Franchise-Nehmern in den anderen Ländern, weil sie in der Regel mit weniger Mitteln meistens deutlich effizienter sind. Und das wiederum färbt dann auch auf die einheimischen Franchise-Nehmer ab. Und das sorgt dann häufig auch ein bisschen dazu, dass sie dann wieder sagen, hey cool, ich bin zufrieden und nicht immer fordern, jetzt brauchen wir noch das, jetzt brauchen wir noch das. Und es nachher gar nicht mehr anwenden können, weil es einfach too much ist.
Kannst du das mit konkreten Erfahrungswerten aus deiner Systemzentrale irgendwie untermauern? Hast du da so Beispiele, wo du sagst, guck mal, seit wir den Pavlov aus XY haben, der hat uns das und das gezeigt, das haben wir jetzt ausgerollt?
Ja, also ich habe zum einen, ich war ja auch im Strategieverband und haben ja diese engpasskonzentrierte Strategie von nach Wolfgang Mewes gelernt. Es gab auch damals vom Deutschen Franchise-Verband, ich gehörte zur ersten Teilnehmergruppe gemeinsam mit meiner Frau Emma, Strategieberater IHK nach der Wolfgang Mewes-Methode. Und da ist ja immer, wo ist der Engpass und wo musst du rangehen und nicht, was könntest du alles für Brände löschen, sondern welcher ist der entscheidende Brand. Und wir haben halt, ich meine, bedingt durch in den USA, da gibt es die FDA, Federal Drug Administration. Also wir können dort beispielsweise die komplette Body Street Nutrition Line nicht hinliefern. Viel zu kompliziert, das Zeugs da erstmal FDA-Approval zu machen. Oder in UK, als sie aus
dem... Also alle Nahrungsergänzungsmittel, die ihr in euren Studios eigentlich so als Upselling vertreibt.
Ja, und die sind auch super, weil die passen, es so wie ein Apple Earpad, was genau dann zum Phone und zum Lautsprecher und so weiter passt. Oder auch in UK damals, als wir nach unser Franchise in Vereinigten Königreich aufgebaut haben. Und da kam der Brexit, super Zeitraum. Ja, und dann Zölle und Tariffs und was wir so kennen. Und auch dort gar nicht so einfach. Die Produkte sind dort verdammt teuer, ehrlich gesagt, diese Nahrungsergänzung. Und wir merken dann aber, dass interessanterweise unsere erfolgreichsten Franchise-Nehmer, die fokussieren sich auf Deutsch gesagt auf Mitarbeiter und Kunde mit recht wenigen Werkzeugen. Die sitzen in Florida, die sitzen in Milton Keynes, das ist nördlich von London. Die sitzen in Norditalien, Südtirol. Und wir nehmen diese Beispiele und das macht unsere Franchise-Partner schon aufmerksam, weil sie merken, okay, fokussieren ist ein Erfolgsfaktor. Und das hilft uns wiederum schon in der Zentrale, weil der Franchise-Nehmer will doch vom Franchise-Nehmer hören, was geht und nicht unbedingt jetzt vom Franchise-Geber, weil wir sind manchmal auch ganz gerne die Theoretiker, die Kissenpupser, wenn das der Franchise-Kollege, der steht in seinem Laden von morgens bis abends, der weiß genau, der hat Skin in the Game, der weiß genau, wo die Probleme sind. Und da muss ich sagen, da hilft es natürlich, wenn du dann auch super erfolgreiche Partner hast. Hey, wir haben weder dieses Produkt noch das noch das, weil es wird ja erstmal in Deutschland, Österreich ausgerollt, bevor wir damit ins Ausland gehen. Und wir sind erfolgreich, weil wir uns fokussieren. Mhm. Und das ist eine tolle Message und deswegen also mein Appell, an alle Franchise-Geber, never ever put all your eggs in one basket. Also Risikoverteilung heißt auch international expandieren. Und mein Tipp, klar, natürlich, Österreich, Schweiz ist schon schwieriger. Ist eine ganz andere Nummer wie Österreich.
Ja, klar, du musst irgendwie über die Grenze kommen sozusagen.
Ja, der Dialekt klingt für uns Deutsche ähnlich, aber das ist eine ganz andere Herausforderung. Aber scheut euch auch nicht, wie gesagt, wunderschöne Nachbarländer anzuschauen und als Anlaufstelle dafür, wenn man sagt, okay, brauche ich mal so einen Kontakt und Mensch, wer kann mir da helfen? Worauf muss ich achten, wenn ich in das Land gehe? Klar, über den Deutschen Franchise-Verband, über unseren Verband, aber auch über den European Franchise Federation, EFF, können wir diese Kontakte vermitteln und ich kann das einfach nur alle ermutigen. Es macht einfach auch riesig Spaß und natürlich ist es auch finanziell immer wieder ein, Umsatzwachstum ist ja für eine Franchise-Zentrale auch nichts Verkehrtes.
Jetzt mal ganz formell, wie ist denn die Struktur zwischen den einzelnen nationalen Verbänden und dem europäischen Verband, in dem du jetzt aktiv bist? Werden Franchise-Systeme wie hier aus Deutschland einfach dort auch Mitglied oder sind sie automatisch quasi Mitglied, weil es eine Verbindung gibt? Vielleicht sollten wir da ein bisschen die Basics mal klären noch.
Steffen, du bist wirklich, du hast gesagt, du bist da gar nicht so in dem Europathema drin, trittst aber genau die richtigen Fragen. Also, so meine Idee ist ja irgendwie, wäre ja, meine Güte, wenn ich jetzt so in einem Land mein Etikett habe, das ist ein geprüftes System. Also ich habe den Systemcheck des Deutschen Franchise-Verbandes oder ich gibt einen indischen Check in UK beispielsweise. Wenn ich den bestanden habe und bin dann auch so ein Vollmitglied und dann wäre es doch eigentlich total cool, wenn man dann irgendwie noch so eine europäische Mitgliedschaft hätte und damit auch
mein Austausch forciert, so wie hier jetzt in Berlin, nur international.
Exakt, also ich habe einen deutschen TÜV und dann stellt doch in Italien keiner in Frage, ob das Auto jetzt irgendwie verkehrstüchtig ist. Mhm. Oder umgekehrt, ich habe einen TÜV in Polen. Ja, Entschuldigung, warum sollen wir das dann hier in Frage stellen? Da hat doch auch einer drüber geschaut. Hat gesagt, die Bremsen, die Lichter und die Hupe, das geht doch alles. Und das wäre natürlich so mein Wunsch für das Franchising, dass wir es wirklich so harmonisieren, dass wir uns da deutlich leichter tun.
Wo stehen wir da heute? Also wie ist denn die Situation gerade?
Leider Gottes weit weg. Wir Deutschen profitieren auch davon. Wir haben keine Franchise-Gesetzgebung, sondern wir regulieren das sozusagen selber. Wir profitieren davon, also der deutsche Markt und auch in Österreich. Wir haben da natürlich doch ein bisschen leichter, wenn man sich jetzt mal in anderen Ländern anschaut, Frankreich oder UK. Und trotzdem, diese Franchise-Märkte dort florieren auch, obwohl sie eigentlich noch bürokratischer sind, wie bei uns, diese Hürden eigentlich noch größer sind. Frankreich beispielsweise, so ein Labour-Country, da ist ja der Franchise-Nehmer, genießt ja den gleichen Schutz wie ein Arbeitnehmer in einer Fabrikhalle. Und der Franchise-Geber, der wird erstmal kritisch als der böse, böse Arbeitgeber betrachtet. Da sind wir in Deutschland wirklich besser gestellt. Und trotzdem, diese Harmonisierung würde uns allen leichter tun im internationalen Wachstum. Bei den Sprachen nehme ich wahr, dass gerade die jungen Generationen, hey, die sprechen alle Englisch. Das wird so eine zweite europäische Sprache. Und das ist, der eine ist der Wunsch, das andere ist die Wirklichkeit. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch sogar gerade diese Vielfalt. Man muss sich natürlich immer wieder auch auf ein gewisses Abenteuer einlassen. Ein italienischer Franchise-Nehmer, der tickt ein bisschen anders. Ja, je weiter man südlich kommt, also so Benchmarking und Zahlen pünktlich liefern, nein. Und das ist jetzt kein Bashing, es ist einfach mal so. Je weiter man in den Norden geht, sehr organisiert, sehr treu, man folgt. Und ich meine, jetzt kann der eine oder andere sagen, es macht mir aber Angst und Sorge. Oder aber man sieht das so als eine Journey. Und ich meine, genauso wie wir auch andere Länder bereisen, weil wir andere Sitten, andere Völker, wir wollen das kennenlernen. Also ich persönlich mag das und finde das total cool. Ja. Okay. Und
ich muss aber trotzdem nochmal nachfragen, weil ich glaube, du hast mir die Antwort nicht ganz geliefert. Wie ist denn, also wer ist gerade Mitglied im Europäischen Franchise-Verband? Müssen deutsche Franchise-Systeme sich entscheiden, werde Mitglied? Oder wie ist diese rein formelle organisatorische
Formell
Struktur?
Formell ist es so, dass fast alle Franchise-Verbände in Europa,
ja.
Es gibt zum Beispiel keinen luxemburgischen Franchise-Verband und es gibt auch keinen Franchise-Verband im Vatikan.
Ja.
Aber ansonsten, es sind fast alle Länder in Europa sind Mitglied im Europäischen Franchise-Verband. Wenn ich das jetzt mal hier für unsere deutschen Mitglieder im DFV sage, Deutscher Franchise-Verband ist Mitglied im Europäischen Verband, übernimmt dort auch eine gewisse Führungs- und Vorbildsrolle, was sehr gut ist. Und damit hat natürlich jedes Mitglied des Deutschen Franchise-Verbandes Zugang
auf
zur European
Weg,
Franchise Federation.
Okay.
So. Und darüber hinaus sind wir tatsächlich am Überlegen, ob man nicht trotzdem so eine European, genauso wie man so einen internationalen Führerschein auch beantragen kann, ob man nicht so eine European Franchise Driving License auch macht. So weit sind wir aber noch nicht, wir hatten andere Hausaufgaben zu machen. Und
gibt es Events? Wird es geben, wo dieser Austausch stattfindet?
Ja, wir haben einmal im Jahr natürlich die European Franchise Gala. Und da ist ein Erfahrungsaustausch von europaweit agierenden Franchise-Gebern. Super. Wir machen immer wieder Webinare, how to enter the Swedish market, how to enter the Belgium market. Also wo man sich immer wieder einfach mal reinschalten kann, wenn man einen Interessenten aus beispielsweise Belgien hat. Und das Dritte, natürlich werden besondere Franchise-Geberleistungen, Franchise-Nehmerleistungen, Beraterleistungen bei den European Franchise Awards geehrt. Und ich bin mega stolz. Wir haben einen Ehrenpreis, einen Lebenspreis, den hat Professor Dr. Carsten Metzlaff gewonnen für seine Arbeit, vor allen Dingen gerade die juristische Lobbyarbeit in
also
Brüssel.
Also ein deutscher Jurist, für
ja,
Sie, die ihn nicht kennen
sollten. Mega, ist er in der Hall of Fame, ein Deutscher. Der Vincent Berggang macht einen super, 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 super Job. Und wir hatten auch letztes Jahr zwei Medaillengewinner bei der Europäischen Franchise-Meisterschaft, nämlich die Franchise-Nehmerin, die Mio Lindner von Duden-Institute hat die Silbermedaille gewonnen als beste Franchise-Nehmerin Europas nach Deutschland.
Sehr gut.
Auch cool. Und Emotion, also ein E-Bike-Franchise aus Deutschland, auch cool, die haben die Bronzemedaille geholt. Ich hoffe, dass da die nächsten Jahre noch ein bisschen mehr geht. Aber wir sind da präsent. Und diese Awards, diese Auszeichnung, dieser Erfahrungsaustausch, das hat schon echt einen richtigen Mehrwert für Systeme, die ambitioniert international unterwegs sind.
Okay, weil man kann es ja auch nach draußen zeigen, ne? Dann einfach. Und das überzeugt dann internationale oder auch deutsche Franchise-Nehmer so, ach guck mal, der Marke könnte ich mich mal widmen, mich intensiver mit auseinandersetzen. Vielleicht wäre das was für meine Zukunft.
Aber total spannend. Die bestehenden Franchise-Nehmer sagen halt, hey, kümmert dich doch erst mal um uns in unserem Land. Aber die neuen Franchise-Nehmer, die finden es cool. Die kommen auch, wenn du gerade weil du international bist. Es gibt deiner Marke nochmal einen anderen Anstrich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in der Franchise-Zentrale, mein Team hat da anfangs auch ein bisschen Schiss gehabt. Oh, müssen wir jetzt alle Englisch lernen und so weiter? Jo, müsst ihr. Französisch dann als zweites, aber jetzt fangen wir erstmal Englisch an. Aber zwischenzeitlich, die sind, nein, muss man wirklich sagen. Ich meine, du arbeitest hart in der Franchise-Zentrale, meistens auch unter Zeitdruck. Und Franchise-Zentralen können jetzt auch nicht unbegrenzt Gehälter bezahlen. Aber es macht sie stolz und es fordert sie. Und ich glaube auch, dieser Herausforderung, also gefordert zu werden, weil du halt auch immer die Auslandspartner und Märkte da im Blick haben musst. Also es macht denen schon Spaß. Also mir hilft es tatsächlich beim Recruiting von guten Leuten, weil die einfach ganz häufig sagen, dieser Internationale, das ist halt für mich nochmal so ein neuer Kick. Da habe ich Bock drauf.
Der Markenstanding, ne?
Ja, absolut.
Das ist halt nicht die kleine Popelsmarke aus Deutschland, sondern sie ist halt international aufgestellt.
Exakt, exakt.
Ja. Super, lieber Matthias, vielen Dank für diese europäischen Einblicke hier in Berlin. Die Kulisse könnte kaum besser sein dafür. An der Spree sitzen, die ist da vorne. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg in deiner Funktion dort weiter und dass du ganz viele deutsche und internationale Franchise-Geber und Franchise-Nehmer zusammenbringst für genau diesen Erfahrungsaustausch. Das habe ich jetzt als zentralen Punkt mitgenommen, dass das sehr fruchtbar ist, weil wir können uns bei dem einen oder anderen doch gut was abgucken.
Ja.
Danke dir dafür und dir alles Gute.
Steffen, danke für die Zeit und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass ihr aus dem Podcast ein bisschen was rausgepickt habe, selbst wenn ich manchmal ganz, ganz schnell rede und dann auch in meinem hessischen Dialekt. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und gibt euch vor allen Dingen Content und Motivation.
Macht es gut. Bis bald. Danke dir. Ciao. Ciao.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.